Jesus ist auferstanden, wirklich auferstanden. Und das ist etwas, was unser ganzes Leben total beeinflussen kann und total beeinflussen soll. Und er lebt jetzt als der ewige und heilige Sohn Gottes, als der Sieger. All das haben wir gerade in den Eingangsworten, in den Liedern gehört. Und es ist so schön, dass wir das heute Morgen zusammen bei diesem herrlichen Sonnenschein feiern dürfen. Vielen Dank für all das, was schon gesagt und gesungen wurde. Heute in der Predigt soll es darum gehen, dass all diese Wahrheiten, die wir gerade gehört und vielleicht auch selbst gesungen haben, nicht nur irgendwie so verklausulierte Sätze sind, die wir in irgendwelchen Bekenntnissen niederschreiben und dann und wann vielleicht mal aufsagen, sondern dass das wirklich tiefgreifenden Einfluss auf dein Leben haben kann. Auf dein Leben haben kann. Und es hängt nur davon ab, wie du mit diesen Wahrheiten umgehst. Ganz schön viel Verantwortung, die Gott als der Schöpfer, als der Sieger in unsere Hände legt. Denn Jesus sagt, und das haben wir heute auch schon gehört, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Jesus spricht hier nicht einfach über seine Auferstehung. Er sagt vielmehr, dass er die Auferstehung ist. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und alle, die an ihn glauben, werden für immer mit ihm leben, auch wenn sie hier einmal sterben. Und durch seine Auferstehung hat Jesus den Weg freigelegt zu diesem neuen Leben. Es war vorher versperrt, aber durch seinen Tod und seine Auferstehung ist diese Mauer, ist dieser Vorhang durchbrochen. Und jetzt dürfen alle, die an ihn glauben, durch diesen Weg gehen. Er selbst ist der Weg, er selbst ist die Tür. Und weil Jesus auferstanden ist, dürfen wir alle, die an ihm glauben, die ihm nachfolgen, das miterleben. Miterleben mit ihm sterben und mit ihm auferstehen. Aber nicht nur oder überhaupt nicht, weil wir ein tolles Leben geführt haben oder gute Menschen sind. Das reicht niemals aus, sondern nur, weil Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum dürfen wir Teil daran haben, weil wir mit ihm verbunden sind. Und dadurch wird seine Auferstehung auch zu meiner Auferstehung. Und darum soll es heute ein Stück weit gehen. Über Jesus Auferstehung reden wir ja immer wieder, nicht nur an Ostern, sondern auch über das Jahr verteilt immer mal wieder. Aber wie steht es eigentlich um deine Auferstehung? Weißt du darüber Bescheid? Weißt du, was da passiert, wann es passiert, wie es aussieht? Ich denke nicht, denn dazu gibt es nicht allzu viel in der Bibel. Und wir reden eigentlich noch seltener in unseren Gottesdiensten über dieses ewige Leben und was uns da erwartet. Und viele denken, dass über die Auferstehung, den Himmel und das Leben nach dem Tod eigentlich so gut wie gar nichts in der Bibel steht. Aber so gut wie gar nichts heißt ja eben nicht gar nichts. Und dieses bisschen, was es in der Bibel zu dem Leben nach dem Tod, zu deiner und meiner Auferstehung gibt, das wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Und fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wann geht es eigentlich los? Wann geht es eigentlich mit deiner Auferstehung und mit meiner Auferstehung, mit der Auferstehung aller Leute, die Jesus nachfolgen? Wann geht es los? Wenn ich meine Augen das letzte Mal hier auf der Erde schließe? Zum Glück haben sich einige von den ersten Christen auch schon diese Frage gestellt. Und darum ist Paulus auf diese Frage eingegangen und hat ein paar Sätze dazu geschrieben. Und die Kurzfassung auf diese Frage lautet eigentlich, wenn Jesus wiederkommt. Wir feiern gerade erst seine Auferstehung, aber er wird ein zweites Mal wiederkommen. Das sehen wir an vielen Stellen im Neuen Testament. Und wenn Jesus wiederkommt, dann geht es los mit unserer Auferstehung. Aber es wird nicht so schlicht und einfach ablaufen, wie sich das jetzt vielleicht anhört. Es wird etwas ganz schön Großes, Außergewöhnliches, Bombastisches sein, was dann passiert. Und Paulus beschreibt das mit sehr einschüchternden Worten auf der einen Seite, aber auch mit sehr viel Ermutigung auf der anderen. Und da wollen wir mal in 1. Thessalonicher 4 hineinschauen. Dort schreibt Apostel Paulus: Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Zum einen sehen wir, und das finde ich immer wieder interessant, dass Paulus davon ausgegangen ist, dass er noch leben wird, wenn Jesus wiederkommt. Zumindest in seinen ersten Briefen sehen wir das ganz schön deutlich. Auch wenn sich das nicht erfüllt hat, wird all das, was er danach noch schreibt, genauso passieren. Wenn Jesus wiederkommt, ist das Leben hier auf dieser Erde zu Ende. All das, was wir kennen und schätzen, ist dann vorbei. Und alle Menschen, die an Jesus glauben, werden dann mit ihm in dieses neue und ewige Leben verschwinden oder wie auch immer man das ausdrücken möchte, dort dann mit ihm sein. Und das gilt für diejenigen, die zu dem Zeitpunkt schon gestorben sind, also alle, die jetzt schon gestorben sind und an ihn geglaubt haben. Aber das wird auch für die gelten, die dann zu dem Zeitpunkt noch leben. Alle werden dann zu ihm emporgehoben, wie Paulus es hier schreibt. Wir wissen also, unsere Auferstehung findet statt, wenn Jesus wiederkommt. Das ist quasi der Startschuss. Die Posaune, die dann ertönt, ist das Go dafür. Was wir aber nicht wissen, ist, wie sich das dann zum Beispiel für all diejenigen anfühlt, die vorher gestorben sind. Paulus, die ersten Christen, alle, die in der Kirchengeschichte gestorben sind und an ihn geglaubt haben. Was ist dann mit denen? Wenn die sterben, gibt es dann irgendwie so einen Zwischenabschnitt zwischen ihrem Tod und der Wiederkunft Jesu, so ein Zwischenstadium, das überbrückt werden muss? Oder schließen sie dann einfach ihre Augen und schlafen als ob und machen ihre Augen auf, wenn dann dieser Moment da ist, wo Jesus wiederkommt? So genau wissen wir es nicht, aber es gibt tatsächlich einige Bibelstellen, die darauf hinweisen, dass es sowas wie einen Zwischenstand gibt. Etwas, was davor, vor der Wiederkunft Jesu mit all denen passiert, die schon vorher gestorben sind. Aber wie es genau sein wird, das werden wir dann erst sehen, wenn wir soweit sind. Kommen wir zu einer weiteren Frage. Was passiert denn nach unserer Auferstehung? Jesus kommt also wieder, wir werden auferstehen und dann? Dann gibt's erstmal Geschenke. So wie an Weihnachten oder vielleicht auch heute Morgen schon an Ostern. Die Belohnung, so sehen wir es immer wieder im Neuen Testament. Aber für unsere Ohren, wenn wir die Bibel lesen, hört sich das nicht nach Geschenken an. Denn da ist von Gericht die Rede. Und Gericht ist irgendwie nicht etwas, was wir so ganz natürlich mit Geschenken verbinden, oder? Aber für alle, die in ihrem Leben an Jesus festgehalten haben, ist das nicht so ein Gericht, das über Schuld oder Unschuld entscheidet oder das Strafmaß verhängt. Darum geht es nicht. Alle, die vor 2 Tagen an Karfreitag dabei waren, da hat Hans-Peter über diesen Schuldbrief gesprochen. Da, wo all das draufsteht, was wir nicht richtig gemacht haben, all das, was uns eigentlich eine große Strafe einbringen müsste. Aber diesen Schuldbrief hat Jesus mit seinem Tod gelöscht. Er ist leer. Er hat die Strafe auf sich genommen und darum sind wir frei. Er hat gebüßt. Zweimal wird man nicht für ein Vergehen bestraft. Und das bedeutet, dass wir frei sind. Und darum ist dieser Gerichtssaal für uns Christen, alle, die wir an Jesus glauben, einfach nur der Ort, wo wir hören, was wir gut gemacht haben, wie Gott uns belohnt. Und dieser Gedanke ist für viele von uns, glaube ich, etwas befremdlich. Denn zum einen hat ja eigentlich, und das haben wir gerade schon mehrmals gehört, Jesus alles getan. Ich habe doch nichts dazu beigetragen, eher im Gegenteil. Ich habe nichts dazu beigetragen, dass ich jetzt auferstehe und für immer bei Gott im Himmel leben darf. Es war doch Jesus. Und zum anderen bekommen wir immer wieder gesagt, all das Gute, was wir tun, sind keine Werke, die mich in den Himmel bringen oder so, sondern wir tun sie ja aus Dankbarkeit für Gottes Rettung. Und das ist auch alles vollkommen richtig. Daran will ich natürlich nicht rütteln. Aber Gott lässt es sich trotzdem nicht nehmen, seine Kinder in diesem Moment für all das zu belohnen, was sie hier auf der Erde für ihn und in seinem Namen getan haben. Und das finde ich total schön. Da freue ich mich drauf. Wir finden diesen Gedanken für alle, die mir jetzt noch nicht so richtig glauben können, zum Beispiel in 1. Korinther 3, die Verse 8 bis 15. Die werden wir jetzt nicht lesen. Ich will sie nur kurz zusammenfassen. Paulus beschreibt sich da als einen Baumeister, ein Bauherr. Und er baut auf dem Fundament auf, das Jesus Christus selbst ist. Also er baut zum Beispiel die Gemeinde in Korinth. Er hat sie als weiser Baumeister auf dem Fundament Jesus Christus aufgebaut. Und daneben und da drauf bauen alle anderen Christen, auch wir, die wir uns in sein Reich investieren, bauen auf diesem Fundament. Und was Paulus hier sagt, ist, dass all das, was wir für Gott tun und in unserem Leben getan haben, dass das wie so kleine Bauwerke sind, die auf dem Fundament Jesus Christus aufgebaut sind. Und, das ist das Spannende an der Stelle, am Ende schreibt er, je nachdem, aus welchem Material diese Bauwerke sind, und das wird wieder spannend, weil er dann von Gold und Holz und Stroh redet, je nachdem, aus welcher Qualität die Bauwerke, die wir gebaut haben, sind, desto größer wird quasi die Belohnung sein, die Gott für uns bereithält. Paulus spricht auch an vielen anderen Stellen darüber. Ein weiterer Beleg ist zum Beispiel in Philipper 2, Vers 16. Wir sehen, dass Paulus diese Belohnung in seinem Dienst sehr motiviert hat. Nicht jeder von uns ist von der Persönlichkeit her so gestrickt, dass Belohnung einen total motivieren. Aber bei Paulus sehen wir, dass es so war. Und er schreibt zum Beispiel an die Gemeinde in Philippi, die er gegründet hat. Dazu müsst ihr an der Botschaft festhalten, die euch das ewige Leben verspricht. Dann werdet ihr mein Ruhm sein an dem Tag, an dem Christus kommt, weil meine Arbeit und Mühe nicht vergeblich gewesen sind. Paulus ist es wichtig, dass die Christen in Philippi ihren Lauf bis zum Schluss durchziehen, so wie wir es gerade gehört haben. Und dann sagt er auch, warum ihm das ein Stück weit wichtig ist, weil sie dann sein Ruhm sind. An anderer Stelle spricht er davon, dass sie sein Siegeskranz sind, wie die Sportler damals einen Siegeskranz für ihren Sieg auf das Haupt gesetzt bekommen haben. Und wir sehen hier an dieser Stelle wieder, dass die Belohnung mit der Wiederkunft Jesu zusammenhängt. Denn wann wird das passieren? Was schreibt er hier? An dem Tag, an dem Christus kommt. Und es gibt noch weitere Bibelstellen. Ich habe die euch alle mal hier auf eine Folie gedruckt. Ihr könnt sie gerne auf unserer Homepage runterladen, die PowerPoint, wenn ihr die Bibelverse noch mal nachlesen wollt, um zu prüfen, ob ich hier auch keinen Quatsch erzählt habe. Aber wir sehen, Jesus spricht darüber, Paulus spricht darüber und auch Johannes in der Offenbarung. Aber nochmal, das bedeutet nicht, dass wir uns etwas verdienen können, die Eintrittskarte in den Himmel, wie man so schön sagt. Das funktioniert nicht. Damit hat das nichts zu tun. Wir kommen nur in den Himmel, wenn wir an Jesus glauben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch ihn kommen wir zum Vater. Die Verse zeigen aber, dass nichts von dem, was ich hier auf dieser Erde für ihn oder für sein Reich tue, umsonst ist. Und vielleicht fragen wir uns dann, wie sieht das denn aus? Was bedeutet das denn, wenn jemand viel getan hat oder vielleicht nicht so viel? Diese Frage beantwortet die Bibel uns auch nicht richtig, aber ich bin auf einen Vers gestoßen, den ich in der Hinsicht sehr interessant fand. An der Stelle geht es in der Offenbarung um die Braut. Und die Braut ist ja quasi so der Begriff im Neuen Testament für die Gemeinde insgesamt, also für alle Menschen, die in der Kirchengeschichte an Jesus geglaubt haben. Und hier in Offenbarung 19, Vers 8 schreibt Johannes dann, ihr, also der Gemeinde, ihr wurde ein herrliches Kleid gegeben aus reinem, leuchtendem Leinen. Das Leinen steht für die gerechten Taten der Menschen in Gottes heiligem Volk. Also die Braut wird herrlich gekleidet. Soweit können wir dem ja folgen. Das kennen wir ja auch von den Hochzeiten bei uns. Aber dann der Nachsatz ist quasi wie so eine Klammer, etwas, was das erklärt. Und da schreibt Johannes, das Leinen steht für die gerechten Taten der Menschen in Gottes heiligem Volk. Also all das Gute, was wir Christen tun, bekleidet uns quasi in der Ewigkeit. Es ist wie ein Hochzeitskleid. Alles wird sichtbar. Alles ist gesehen im wahrsten Sinne des Wortes, was wir Christen, Menschen seines Volkes auf dieser Erde mit ihm und für ihn tun. Und nachdem Gott dann jetzt quasi die Braut seines Sohnes belohnt hat, geht es dann richtig los. Dann beginnt quasi die letzte Etappe des großen Rettungsplanes Gottes. Durch die ganze Bibel hindurch hat er diesen Plan verfolgt. Und hier am Ende, wie es in der Offenbarung berichtet wird, kommt dann das große Finale. Und in Offenbarung heißt es, danach, also als alles vorbei war, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstgeschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Was für eine Beschreibung dessen, was auf uns wartet, die wir hier im Leben auf Jesus hoffen. Und wir sehen hier, dass wie am Anfang der Weltgeschichte Gott wieder eine neue Welt kreiert, eine neue Schöpfung an den Start bringt. Und diese Welt wird das neue Jerusalem genannt, wie die Stadt Gottes. Und wie damals in dem Bericht über den Garten Eden, wird Gott jetzt wieder mitten unter seinen Leuten wohnen. Mittendrin. Und darum gibt es keinen Tod mehr. Darum wird es kein Leid mehr geben, kein Schmerz. Und damit ist Gott am Ende seines Rettungsplanes angekommen. Er kann jetzt wieder in ungetrübter Gemeinschaft mit den Menschen zusammenleben, die er so liebt. Alle, die zu seinem Volk gehören. Ganz persönlich und sichtbar. Auge in Auge quasi. Und das beschreibt Johannes auch in Offenbarung 22, Vers 3 und 4. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihren Stirnen tragen. Wir sehen also schon in diesen wenigen Versen, dass auf alle, die an Jesus glauben, die zu ihm gehören, etwas ganz, ganz Außergewöhnliches wartet nach unserer Auferstehung. eine neue Stadt für Gottes Volk. Kein Leid mehr, kein Tod. Und Gott, der Vater und Jesus werden mittendrin sein, unter uns. Aber das ist nicht das Einzige, was wir in Kapitel 21 und Kapitel 22 der Offenbarung über den Himmel oder diese Stadt, wie es hier heißt, erfahren. Wenn hier aber von einer Stadt die Rede ist, dürfen wir das natürlich nicht irgendwie mit dem verwechseln, was wir an Städten hier auf unserer Erde kennen. Selbst die größten Städte unserer Welt sind nichts im Vergleich zu dem, was Gott hier vorhat. In Offenbarung 21, Vers 11 bekommen wir einen kleinen Einblick in diese Stadt. Hört mal zu und lasst es auf euch wirken. Sie, die Stadt, strahlte die Herrlichkeit Gottes aus und glänzte wie ein kostbarer Stein, wie ein kristallener Jaspis. Sie war von einer mächtigen, hohen Mauer mit 12 Toren umgeben. Die Tore wurden von 12 Engeln bewacht und die Namen der 12 Stämme Israel waren an die Tore geschrieben. Nach jeder Himmelsrichtung befanden sich 3 Tore, nach Osten, nach Norden, nach Süden und nach Westen. Die Stadtmauer war auf 12 Grundsteine errichtet, auf denen die Namen der 12 Apostel des Lammes standen. Was hier über dieses neue Jerusalem beschrieben wird, ist auf der einen Seite ziemlich konkret. Aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie so abgefahren, dass wir es mit unseren Maßstäben, mit unseren Vorstellungen gar nicht erfassen können. Darum gehen die Bilder, die die Künstler über die Jahrhunderte über dieses neue Jerusalem gemalt haben, auch so weit auseinander, weil da so viele Details drin stecken. Aber lesen wir einfach mal weiter. Der Engel, der zu mir sprach, hatte einen goldenen Messstab, um die Stadt, ihre Tore und ihre Mauern auszumessen. Die Stadt war viereckig angelegt, ebenso lang wie breit und hoch. Der Engel maß die Stadt mit einem Messstab. Sie war 12.000 Wegmaße lang und ebenso breit und hoch. Er maß auch die Stadtmauer. Nach dem Menschenmaß, das der Engel gebrauchte, war sie 144 Ellen dick. Die Mauer bestand aus Jaspis. Die Stadt selbst war aus reinem Gold erbaut, das so durchsichtig war wie Glas. Also das, was hier zum Beispiel jetzt über die Stadt gesagt wird, ist, dass sie quasi wie ein Würfel gestaltet ist. Sie ist genauso breit wie lang und hoch. Und der Engel hat passenderweise sogar ein Lineal dabei und misst diese Stadt jetzt ganz schön schnell aus. Und die Maße, die hier genannt werden, die haben es in sich. Wenn wir das mal auf unsere Längeneinheiten übertragen, ist die Stadt über 2200 Kilometer lang und damit auch breit und hoch. Das sind die Angaben, die Johannes hier von dem Engel über das neue Jerusalem erfährt. Wenn wir das jetzt mal versuchen, irgendwie zu erfassen, dann wäre die Länge ungefähr so wie von hier bis nach Moskau. Das ist die Länge der Stadt. Und die Höhe ist ungefähr 250 Mal der Mount Everest. Das können wir gar nicht erfassen, gar nicht nachvollziehen, mit unseren physikalischen Gesetzen gar nicht abbilden. Aber ich glaube, darum geht es hier auch an dieser Stelle gar nicht. Sämtliche Zahlen in dieser Beschreibung der Stadt sind von der Zahl 12 beherrscht. Sie findet sich in ganz unterschiedlichen Varianten in jeder Zahl wieder. Und das ist wieder ein Bezug zur Geschichte Gottes mit seinem Volk. 12 Stämme Israel im Alten Testament, 12 Apostel im Neuen Testament, 24 Älteste, die rechts und links zum Thron Gottes sitzen. Und neben der Bauweise und dem Ausmaß dieser Stadt gibt es noch weitere spannende Details. Ich lade euch ein, das nachzulesen. Offenbarung 21 und 22. Ich möchte nur 2 Sachen hervorgreifen. Zum Beispiel, man sagt ja oft, Himmel ist zeitlos. Stimmt natürlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wird hier beschrieben, dass in der Stadt Bäume wachsen und sie bringen Frucht. Dafür ist irgendwie Zeit erforderlich, zumindest wenn das nicht nur ein Bild sein sollte. Aber dieser Baum, von dem hier die Rede ist, ist wieder der Baum des Lebens, den wir auch im Bericht der Schöpfung des Universums in 1. Mose finden. Aber hier im neuen Jerusalem ist der Baum nicht nur einmal da, sondern er wächst entlang eines Flusses, der vom Thron Gottes fließt. Und diese Bäume bringen auch nicht nur einmal im Monat Frucht, sondern 12-mal im Jahr. Wieder die Zahl 12. Also ganz viele interessante Sachen. Und bei diesem Baum ist auch das Interessante, dass am Ende steht in 22 Vers 2, dass die Blätter dieses Baumes Heilung bringen für die Völker. Hä? Es soll doch kein Schmerz, kein Leid, kein Tod mehr geben. Warum Heilung und für die Völker? Wer ist damit gemeint? Wohnen die nicht alle in der Stadt? Diese Frage ergibt sich auch aus der interessanten Beobachtung, dass das Zweite, was ich herausgreifen will, dass immer wieder von einem drinnen und draußen die Rede ist. Innen in der Stadt, das Volk, das dort lebt, und auch irgendwie ein draußen, außerhalb der Stadtmauer. Aber dazu finden wir so wenig, dass man sich keinen Reim darauf machen kann. Aber wir erfahren, dass es eben dieses drinnen und draußen gibt. Es bleiben also viele Fragen offen, aber Johannes beschreibt hier in vielen lebhaften Bildern, was da auf uns zukommt, die wir zu Jesus gehören. Und es bewegt sich so einiges in dieser Welt. Menschen kommen und gehen, Bäume wachsen, Früchte entstehen. Es ist eine weite Welt, in der das Leben pulsiert. Und wir sehen auch aus dem Gleichnis von Jesus, dass wir wahrscheinlich als Menschen, die wir in seiner Stadt leben, Aufgaben übertragen bekommen. Sodass wir da nicht nur auf einer Wolke mit einer Harfe sitzen und Lobpreislieder singen, wie es an manchen Kirchenfenstern dargestellt ist. Nein, da wird das Leben irgendwie viele Ähnlichkeiten mit dem haben, was wir hier kennen, aber irgendwie doch total anders. Und das ist die Hoffnung, von der in der Bibel immer wieder die Rede ist. Die Hoffnung auf dieses Vollkommene und heile Leben, so wie Gott sich eigentlich das Universum gedacht hat, so wird es dann sein. Diese Hoffnung haben wir durch die Auferstehung Jesus. Und darum ist Ostern so wichtig. Darum ist Ostern so groß für uns, die wir zu Jesus gehören. Und jeder, der an Jesus glaubt, der zu diesem Volk gehört, das diese Stadt einmal bevölkern wird, darf sich auf dieses Leben in der Ewigkeit freuen. Eine Hoffnung ist aber leider nichts Sichtbares, nichts, was wir vorweisen können, was wir beweisen könnten. Es ist etwas, woran wir uns im Glauben einfach nur festhalten können, was wir im Glauben erfassen dürfen. Und damit sind wir wieder bei der Frage, die Jesus Martha gestellt hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Diese Frage stellt Jesus heute Morgen auch dir. Glaubst du das? Diese Hoffnung, von der ich gerade gesprochen habe, soll aber nicht nur irgendwie eine vage Zukunftserwartung sein, sondern sie soll auch hier und jetzt in deinem Leben zum Tragen kommen, eine Rolle spielen. Und wie das funktioniert, das haben wir gerade schon ein Stück weit gehört. Das, was wir nämlich durch diese Verse gesehen haben, ist all das, was wir hier auf der Erde tun oder auch nicht tun, dass das irgendwie Einfluss auf das ewige Leben haben wird. Wie dieses Wechselspiel dabei genau aussieht, wissen wir nicht. Aber es gibt einen Zusammenhang. Den können wir nicht leugnen. Das sehen wir an vielen Stellen. Und alles, was wir hier auf dieser Erde als Gottes Kinder in sein Reich investieren, das will er uns zurückschenken. Dafür will er uns belohnen. Und ich möchte am Ende ein Bild anbringen, das mich sehr motiviert. Es hat was mit diesem Seil zu tun. Stellt euch vor, dieses Seil ist unendlich lang. Ich könnte ziehen und ziehen und ziehen, es wird immer weitergehen. Dann stell dir bitte als nächstes vor, dass dieses Seil ein Zeitstrahl ist, nämlich der Zeitstrahl deines Lebens. Deine Existenz ist ewig. Sie geht immer weiter, hört nicht mehr auf. Das Weiße hier am Anfang steht dann für dein Leben hier auf dieser Erde. Vorbei. Und das, was Jesus sagt, was Paulus immer wieder sagt, ist, dass das, was wir hier in diesem kleinen Teil unseres Lebens, unserer Existenz tun, das beeinflusst, was hier noch so kommt. Ewig. Unendlich. Und wir sind manchmal so damit beschäftigt, hier zu arbeiten, hart zu arbeiten. Wir sparen, investieren, damit es uns hier am Ende dieser Strecke vielleicht irgendwie ein bisschen gut geht. Aber was ist damit? Und damit? Und damit? Die Bibel lehrt, dass das, was wir hier tun, das Ganze beeinflussen wird. Alle, die hier in diesem Leben an Jesus glauben, zu ihm Ja sagen als dem Weg und die Wahrheit und das Leben, die werden die Ewigkeit mit ihm im Himmel verbringen, so wie wir es gerade ein Stück weit gesehen haben. Bei ihm, in seiner Gegenwart, Auge in Auge mit Jesus, dem Sieger und unserem Retter. Und Paulus hat dieser Gedanke total motiviert. Paulus hat gesagt, ich vergesse all das, was mir das Leben im Hier und Jetzt irgendwie bequem macht. Und ich strecke mich aus nach dem Moment, wo ich hier am Ende die Ziellinie überschreiten werde. Der Moment, in dem ich dann vor Jesus stehe und er mir den Siegeskranz überreicht. Das war der Moment, für den er gelebt hat, auf den hin er sein Leben ausgerichtet hat. Und Ostern ist quasi sowas wie eine Einladung jedes Jahr an dich und mich, dass wir unser Leben auch darauf ausrichten. Jesus ist auferstanden, damit wir auch einmal auferstehen werden. Damit dieses kurze Stück deiner Existenz nicht alles ist, sondern es dann noch weitergeht, immer weiter, und zwar in seiner Gegenwart. Aber ganz unabhängig davon, wie dein Leben hier auf dieser Erde verläuft, ob es meistens gut geklappt hat, ob es dir gut ging, du ein Leben geführt hast, das du meistens genießen konntest, oder ob dein Leben hier auf der Erde von Schmerz, von Entbehrungen, von Leid geprägt war. Egal wie dein Leben bis jetzt verlaufen ist, für jeden von uns gilt, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Darauf dürfen wir uns freuen und unser Leben darauf ausrichten. Und nichts, wirklich nichts, was wir hier auf dieser Erde erleben, fällt irgendwie ins Gewicht zu der Ewigkeit, die Gott für dich und für mich vorbereitet hat. Weil Jesus auferstanden ist, wirst du auch auferstehen. Glaubst du das? Das ist die Hoffnung, die wir an Ostern feiern. Und darauf dürfen wir unser Leben im Hier und Jetzt ausrichten. Ostern ist die Einladung dazu. Und ich möchte dich auch ganz persönlich nochmal einladen. Denk darüber nach. Wie sieht deine Ewigkeit aus, wenn du es heute beurteilen müsstest? Das letzte Lied, das wir jetzt noch zusammen singen wollen, spricht von dieser Ewigkeit. Und es heißt, die Ewigkeit ist mein Zuhause in diesem Lied. Es ist jetzt schon unser Zuhause, auch wenn wir das irgendwie nicht fühlen, weil wir unser eigenes Zuhause hier haben, das wir gerne schön gestalten wollen. Aber es ist nicht unser Zuhause, es ist nur vorübergehend. Und Jesus ist vor 2000 Jahren in den Himmel aufgefahren und bereitet dein und mein Zuhause für uns vor, die wir an ihn glauben. Was wird da auf uns warten, wenn er schon so lange daran arbeitet? Und wenn du gerade merkst, dass Gott dich vielleicht einlädt, dein Leben auf diese Ewigkeit auszurichten, dann mach das gleich im Gebet auch fest. Und wenn du danach noch gerne mit mir reden möchtest, dann komm sehr gerne auf mich zu. Ich würde mich freuen, wenn wir noch darüber ins Gespräch kommen. Jesus ist gestorben und auferstanden, damit wir alle die Ewigkeit bei ihm in seinem Himmel verbringen dürfen. Und darum geht es jetzt auch noch in dem letzten Lied.